Aber wenn Sie, darf ich Sie was fragen?
Ja.
Sie sind doch Österreicher, nicht? Können Sie mir erklären, warum die Österreicher bei dieser Olympiade irgendwie so gar nicht gewinnen?
Das kann ich Ihnen sagen. Weil man bei der Olympiade nichts gewinnen kann.
Nicht?
Na, Olympiade ist nämlich der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Das sind keine Wettkämpfe.
Für mich sind das Spitzfindigkeiten.
Das sind keine Spitzfindigkeiten, das ist Humanismus, sowas weiß man.
Komfort Nummer 223, Streiland. Hallo und herzlich willkommen zum 223. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 20. August 2010, aufgenommen habe.
It is 13:57.
Was vor allem daran liegt, dass der Rauchmeldeinstallationsfritze sich letzten Freitag angekündigt hat und auf den ich dann erst noch warten musste. Deswegen gibt es eine Aufnahme sogar mal wieder als Drinnenaufnahme. Das habe ich jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. 3,5 fast schon. Ja, aber das Intro ist Neues aus der Anstalt 32. Und der Mann hat ja recht. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt Humanismus ist, aber recht hat er. Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen mal gewesen. So, Intro erklärt. So, was es ansonsten hier gibt, ist die übliche Dreiteilung. 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, Space mit Mafia-Meldungen. Noch nicht mit dabei ist die Meldung, dass die Mafia jetzt Netzneutralität versteht, als da dürfen aber keine bösen Inhalte drin verteilt werden. Das werde ich dann noch gebührend würdigen nächste Woche vielleicht. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 3, die Tech-Späß-Mafia-Ecke mit Street View und dem ganzen Gesülze darüber. 2 Mafia-Meldungen, Handvoll Atommeldungen, stimmt sogar, sind Handvoll, eine Space-Meldung, 2 Fanboy-Meldungen und mehr. 23 Grad, sonnig, milde Grüße. Die 23, die fühlen sich wie 25 oder 26 an, je nachdem, wen man fragt. Wind macht irgendwas zwischen 19 und 22 km/h aus dem South. Und so ein paar Wölkchen sind da oben. Allerdings zerfaserte Wölkchen, ist wohl windig. Ja, da bin ich jedenfalls wieder. Weil wenn ich das nicht sage. No? So, ich sogar an einer Stelle, wo ich schon mal aufgenommen habe. Auch in der berühmten 212. Nur, dass ich da den Teil 1 gemacht habe. Da bin ich jedenfalls wieder mit erstmal der Oracle-Klage. Weil Oracle verklagt jetzt nämlich Google wegen Java. Gab es eine heiße Meldung. Oracle hat Google wegen angeblicher Verletzungen von Patenten und des Urheberrechts verklagt. Und in der knappen Mitteilung erklärt Oracle, es gehe bei der Klage um die Verwendung von Java bei der Entwicklung des von Google initiierten Smartphone-Systems Android. Trick an der ganzen Androiden-Geschichte ist der, da wird ja, also die Anwendungen, die man da drauf packen kann, die kann man mit Java schnitzen. Was auf dem Ding läuft, ist allerdings kein offizielles von damals Sun gewürdigtes Java, sondern ein selbstgeschnitzter JVM mit selbstgeschnitztem Bytecode, weil als Sun Java Open Source gemacht hat, haben sie nur die normale, die Standardversion offen zur Verfügung gestellt. Die Mobilversion, da hätte man richtig dicke, oder da musste man richtig dicke Lizenzen kaufen für. Und wer das nicht wollte, wie zum Beispiel Google, die ihr Betriebssystem ja komplett kostenlos verteilen wollten, musste sich dann irgendwie was anderes einfallen lassen. Google ist dann auf den Trichter gekommen, die haben im Wesentlichen die Sprache genommen, haben da irgendwie einen eigenen Bytecode rausgeschnitzt, sich eine eigene Virtual Machine geschnitzt und haben das da drauf geknallt auf die Geräte. Und da sagt Oracle jetzt, das ist aber böse, weil das bricht mit den Patenten. Sun war das weitestgehend Wurst. weil die haben die Patente nicht genutzt, um damit jemanden in Grund und Boden zu verklagen. Und da war es wohl auch so, dass bei den Verhandlungen, als es als Orakel rausfinden wollte, was Sun denn so alles hat, dass den Anwälten da wohl irgendwie ein Grinsen ins Gesicht kam, als es dann hieß so, und ja, hier die Patente haben wir noch. Und Oracle behauptet jetzt, bei der Entwicklung von Android hat Google wissentlich direkt und wiederholt das geistige Eigentum von Oracle, das mit Java in Zusammenhang steht, verletzt. Durch das arme geistige Eigentum, hoffentlich wird es sich jemals wieder erholen können. Ruft mal besser schnell einen Krankenwagen. Däh. Ja, und mit der Klage wollen sie jetzt Entschädigung und Abhilfe gegen weitere Rechtsverletzungen erreichen. Hieß es bei Oracle. Und dann sind auch noch die Patente benannt worden. Das interessiert mich allerdings alles nicht. Es sieht wohl danach aus, dass sie juristisch recht haben könnten, dass da tatsächlich Patenten-Autsch getan wurde. Wer oder was quietscht denn hier? So. Ja, also im Wesentlichen, Google hat jetzt das Problem, dass Oracle ihn am Arsch klebt und sagt hier, gib Geld. Schlicht und ergreifend. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, ob Oracle sich jetzt also in der Open-Source-Szene noch unbeliebter macht damit. Oder was das eigentlich wird, wenn es fertig ist. Und die Frage aufwirft, wie das dann mit dem Androiden-Betriebssystem weitergehen kann. Ja, weil wenn Google da richtig dicke Geld für auf den Tisch legen muss, könnte das teuer werden. Aber ja, ist eine Meldung, die auch schon letzten Freitag rausgekommen ist. Allerdings zu spät, um da noch in meinem Podcast unterzukommen. So, dann gibt's Weasel Words von Rim. Die gab es schon an letzten Donnerstag, also einen Tag vorm Podcast eigentlich, sind mir aber trotzdem erst letzten Freitag in die Finger gefallen. Nämlich RIM Research in Motion, der Betreiber von BlackBerry Serversystemen, oder der Betreiber, den man halt braucht, wenn man BlackBerry-Geräte hat. Zu der Frage, wie das denn aussieht, dass sie jetzt irgendwie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Indien Schnüffelzugriff geben wollen. Die haben gesagt, naja, also das machen wir aber nur unter bestimmten Regeln, die Fähigkeiten der Carrier werden begrenzt, und zwar auf den strikten Kontext of lawful access and national security requirements. Also zu gut Deutsch, die Betreiber dürfen nur das, was ihnen die Gesetze und die nationale Sicherheit erlaubt. Dass die Gesetze in anderen Ländern ein wenig offener sind als in Kanada, das darf euch bekannt sein, von daher lawful. Die ganze Bürgerbeschnüffelung ist auch alles lawful interception. Von daher, ja, is governed by the country's judicial oversight and rules of law. Also im Wesentlichen, die dürfen nur das, was in den Gesetzen drin steht, und wenn da ein Richtervorbehalt vorgesehen ist, dann auch mit dem. Sonst halt nicht. Ja, super. Oder anders ausgedrückt, RIM sagt, ja, also die Provider dürfen nur das, was die Gesetze erlauben. Ja, ach, was denn sonst? Außerdem müssen die Technologie- und Vendor-neutral sein. Ja, supi. Allowing no greater access to BlackBerry Consumer Services than the carriers and regulators already impose on RIM's competitors. Also sie wollen auch nur das rausgeben, was alle anderen auch rausgeben müssen. Jo. Und es darf keine Änderungen an der Sicherheitsarchitektur für BlackBerry Enterprise Server Customers geben, weil entgegen allen Gerüchten wäre die Sicherheitsarchitektur ja sowieso immer dieselbe. Oder anders ausgedrückt, es gibt irgendwo in der Sicherheitsarchitektur einen Punkt, wo alle Meldungen unverschlüsselt sind. Und an dem muss man die Meldungen nur abgreifen. Ja, ich meine, ist nicht schwer. Natürlich gibt es den Punkt irgendwo. Na, die Behauptung von wegen, wir können die Schlüssel nicht rausgeben, weil wir die Schlüssel nicht haben, heißt ja nicht, dass ihr nicht die Meldungen in unverschlüsselt irgendwann mal habt. RIM möchte außerdem einen globalen Standard für Lawful Access Requirements behalten. Also zu gut Deutsch, sie möchten keine Spezialgeschichten mit einzelnen Ländern machen, sondern alle Länder kriegen die gleiche Schnüffelzugriffe. Nachdem da allerdings Länder sich jetzt happy geben, die da ganz heftig auf den Tisch geknallt haben, fällt mir dazu ein, ja, ach, dann sind wohl eure Anforderungen nicht so ernsthaft. Ne? Weasel Words fällt mir da spontan ein. So, dann gibt's in den Androiden-Betriebssystems-Versionen gibt es Sicherheitslöcher, wie überraschend. Das Sicherheitsunternehmen MWR Labs hat ein Sicherheitslecke gefunden, und zwar merkt sich die WebKit-Engine-Zugangsdaten und Kennwörter dauerhaft. Durch Einschleusung von Schadcode in den Browser konnten diese Daten dann ausgelesen werden. Da der Fehler in der WebKit-Engine steckt, könnte er auch WebOS oder iOS betreffen, die beide ebenfalls WebKit nutzen. Und außerdem ist bekannt, dass der Fehler erst im Androiden-Betriebssystem Version 2.2 gefixt wurde, was effektiv heißt, alle Telefone, die ein Androiden-Betriebssystem kleiner Version 2.2 haben, was ja dann doch irgendwie die Mehrheit sein dürfte, haben dieses Sicherheitsloch. Jetzt ist die Frage, wie einfach lässt es sich ausnutzen? No? Also im Wesentlichen, BSI, schreibt doch mal eine Meldung, dass man doch keine Androiden-Betriebssysteme mit kleiner als 2.2 verwenden soll. Was effektiv heißt, dass man ziemlich viele Androiden-Betriebssysteme oder Androiden-Handys nicht benutzen kann. Na, also, ja. Na, allein die Tatsache, dass es so eine Meldung gibt, deutet für mich darauf hin, dass das Androiden-System irgendwie als ziemlich zersplitterter Markt existiert. Aber ja. So. Habe ich mir am letzten Freitag hier reingeklebt. Am Samstag habe ich dann den Street View Blog aufgemacht. Google ist nämlich gegen ein Lex Street View. Der Internetgigant Google lehnt ein spezielles Gesetz zur Regulierung seines Dienstes Street View ab. Wie völlig überraschend. Na, also die Meldung, die muss Captain Obvious geschrieben haben. Das Gesetz würde für zahllose Unternehmen die Entwicklung nützlicher Kartendienste massiv einschränken, sagte Google-Sprecherin Lena Wagner. Unterdessen forderte EU-Justizkommissarin Viviane Reding Google auf, die betroffenen Bürgern eine längere Widerspruchsfrist zu gewähren. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner kündigte ein Gesamtkonzept zur Regulierung des Internets an. Now I'm scared. Gesamtkonzept zur Regulierung des Internets. Am Samstag hat dann Guido geschleimt. Das müsste Fefe gewesen sein. Westerwelle will das Thema offenbar auch nutzen, um in seiner Partei alte Bürgerrechtstraditionen wiederzubeleben. Die Sensibilität für das Thema Schutz der Privatheit wird in Deutschland wieder erkennbar zunehmen, sagte der Außenminister. Dieses Bürgerrecht habe in der FDP einen bewährten Anwalt. Die moderne Netzwelt und die schutzwürdige Privatsphäre dürfte nicht zu Gegnern werden. Na, aber hallo, wenn ich an Bürgerrechte denke, fällt mir auch zuerst die FDP ein. Die Partei, die Hartz IV kürzen will, um Hoteliers Geld schenken zu können. Die Partei, aus der der damalige NRW-Innenminister kam, der die Landeswanze haben wollte, die Verfassungswidrige. Na, nur um das nochmal in den Hinterkopf zu packen. Na, also so viel zu der Frage, ob die FDP wirklich irgendwie für Bürgerrechte wäre. Die tun immer so, aber wenn es hart auf hart kommt, sind die Steuersenkungen wichtiger. Dann gibt's De Schwafler, habe ich ihn genannt. Angesichts der Forderung nach einem schnellen Eingreifen des Gesetzgebers gegen den umstrittenen Internetdienst Google Street View warnte Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor übereilten Reaktionen. Eine gesetzliche Regelung ist nicht unmöglich, sagte er den Stuttgarter Nachrichten. Aber es wird keinen Schnellschuss geben. Doch wird es. Egal was ihr macht, es wird ein Schnellschuss. Das kann man doch jetzt schon erkennen, dass es nur noch ein Schnellschuss werden kann. Die Bundesregierung werde nach einer umfassenden Bestandsaufnahme so schnell wie möglich Lösungsvorschläge vorschlagen. Am Wochenende hatten mehrere Landesregierungen und Datenschutzbeauftragte eine schnelle Regelung des Umgangs mit Geodaten angemahnt. Na, ich meine, dass Street View existiert, ist jetzt wie lange bekannt? Na, seit wie lange haben die ihre fetten Ärsche nicht in die Höhe gekriegt? Und als Google dann ankündigt, dass sie es dann tatsächlich auch öffentlich zugänglich machen wollen, die Daten, die sie schon längst haben, fällt dann irgendwie den ganzen Regierungspfeifen in Bund und Ländern auf, dass man da ja tatsächlich vielleicht irgendwie was gegen haben könnte. Wobei, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, mir irgendwie immer noch keine gute Begründung eingefallen ist, was man denn nun eigentlich dagegen haben könnte. Na, und also das ganze Geschwalle von wegen, ja, aber das wären personenbezogene Daten, ja, wo ist denn eine Häuserfassade und ein personenbezogenes Datum? Eine Häuserfassade ist gar nichts. Das personenbezogene Datum, was es gibt, das ist in einem Telefonbuch vorhanden, wo nämlich ein Name und eine Adresse zusammenstehen. Und wenn man dann dazu auch noch die Häuserfassade sich anguckt, da weiß man, wie das Haus aussieht. Ja, und? Weiter? Wenn es ein Einfamilienhaus ist, dann weiß man, wie das Haus aussieht, in dem die Person da wohnt, ja. Wenn es aber ein Mehrfamilienhaus ist, dann weiß man eigentlich nur, ja, so sieht das Mehrfamilienhaus unten aus. Ja, weil die sind da mit Autos langgefahren, die sind da nicht irgendwie an den Häusern hochgeklettert, haben keine riesigen, mega großen Aufnahmen gemacht. Also was soll der ganze Scheiß? Außerdem hat Aigner dann auch noch verkündet, sie hält die Widerspruchsfrist für zu kurz, weil vor allem für diejenigen Bundesländer, die jetzt gerade in den Ferien sind, das kann eigentlich fast nur Bayern sein. Na, weil hier, TM, ist die Feriensaison gerade vorbei. In irgendwo anders im Norden hört die Feriensaison auch demnächst auf. Oder anders ausgedrückt, es gibt eigentlich nur noch da unten im Süden ein paar Bundesländer, wo jetzt noch Ferien sind. Na, mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch irgendwie auf Ferien gibt es ja Firmen, die nehmen da gar keine Rücksicht. Wie zum Beispiel die Rauchmelderinstallationsfirma. Der Kalorimeter, by the way. Ja. Und dann hat auch der SPD-Innentrottel Sebastian Edati die Frist als zu kurz kritisiert. Das ist lächerlich, sagte er dem Handelsblatt. Entweder Google ist dazu bereit, dass Betroffene jederzeit Widerspruch einlegen können, denn die entsprechende Abbildung der Liegenschaft ist dann zu schwärzend, oder der Bundestag muss das klarstellen. Herr Edati scheint sich mit den Regelungen nicht befasst zu haben. Google hat gesagt, natürlich kann man jederzeit Widerspruch erklären. Aber wenn die Widerspruchsfrist vorbei ist, dann wird halt nicht von Anfang an das Haus verpixelt. Das ist der ganze Unterschied. Also, aber ja, da. Dann hat er sich auch noch für ein spezielles Datenschutzgesetz für das Internet ausgesprochen. Weil das Internet ist kein, darf kein rechtsfreier Raum sein, oder was? Die Dummpfeifen, die nicht begriffen haben, dass die Regelungen, die außerhalb des Internets gelten, auch im Internet gelten. Und ja, ich sage Internet. Eigentlich müsste ich Zwischennetz sagen, weil so voll Idioten, die können kein Englisch können. Oder ich traue es denen zumindest nicht zu. Ja, und dann haben die Grünen auch noch damit geschmissen, dass ja die Regierung eigentlich auch schon seit einer ganzen Weile wissen durfte, dass es da eventuell ein Problem geben könnte, aber den fetten Hintern nicht in die Höhe bekommen hat und jetzt auf einmal plötzlich ein Aktionismus ausbricht. Ja, logisch, habe ich mir am Montag hier reingeklebt. Am Dienstag gab es dann den Wendt. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung via Udo, der Loreblock, Vetter. Bei der Polizei wird die Entwicklung mit Sorge gesehen. Durch den neuen Internetdienst können Kriminelle die Objekte in aller Seelenruhe betrachten. Sie können sehen, wie ist das Haus gesichert, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, der FAS. Gleichzeitig hegt er Zweifel, ob die neuen Möglichkeiten umgekehrt auch von der Polizei genutzt werden können. Doppelpunkt Anführungszeichen. Es ist rechtlich unklar, ob eine virtuelle Streifenfahrt möglich ist. Da frage ich mich doch, was hat das mit rechtlich zu tun? Virtuelle Streifenfahrt. Ihr könnt euch auch irgendwelche Fotoalben vor euch hinlegen und könnt da virtuell mit dem Finger drauf Streifen fahren. Übrigens, das ändert nichts daran, dass die Fotos alt sind. Street View macht keine Live-Bilder. Das ist auch das, was man aus der Springer-Propaganda irgendwie nicht rauskriegt. Dass es nämlich nicht um Live-Bilder geht. Da scheint es Leute zu geben, die gehen davon aus, die Bilder seien live. Da gäbe es irgendwie Echtzeit-Bilder. Das ist aber gar nicht das, was kommt. Das, was kommt, sind Fotos, die vor einigen Jahren gemacht wurden. Beim Vorbeifahren. Na, und wenn man die jetzt verbieten will, dann muss man da schon ganz böse aufpassen, dass man nicht einfach verbietet, dass jemand auf der Straße ein Foto macht, wo rein zufällig auch irgendwo ein Haus zu sehen ist. Und wenn der Besitzer von dem Haus eigentlich nicht will, dass sein Haus irgendwo veröffentlicht wird, dann muss der Macher des Fotos muss dann irgendwo nachgucken und muss dann hinterher das Haus wegpixeln. Also sagt man, Leute, geht's noch? Na, jetzt hat ja Schaar auch schon gefordert, ja, es gäbe da ja mehrere Dienste und man müsse ja ein zentrales Register haben. Weil es könne ja nicht sein, dass jeder Bürger bei jedem Dienst sich beschweren muss. Ja, wie wäre es damit? Alle Leute, die sich in dieses Register eintragen lassen, die werden dann mal unter Vollüberwachung gestellt. Da werden Videokameras installiert. Irgendwo gab es ja auch jemanden, der jetzt schon gefordert hat, dass oder Leute, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden müssen, dass denen eine Videokamera vors Haus getackert wird. Das, liebe Damen und Herren, ist Vollüberwachung. Street View ist gar nichts. Übrigens, irgendwo gab es jetzt auch einen Bogen, der da veröffentlicht wurde von einer Firma. Da laufen die Leute rum und gucken sich die Häuser an. Und dann notieren die auf einem Bogen, genau, was ist das für ein Haus? Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus? Ungefähr, welches Baujahr könnte das haben? Wie ist der Garten, falls vorhanden, etc. pp. Diese Informationen sind in Deutschland auch noch völlig legal. Die machen keine Fotos. Und die werden auch nicht öffentlich im Internet zur Verfügung gestellt. Das ist der große Unterschied. Na, dass es diese Firma gibt, ist mehr so zufällig bekannt. 13.35 Uhr, sagt übrigens gerade die sprechende Uhr. Dann gab es das Streetview-Formular, was allerdings teilweise irgendwie nicht mit dem Internet-Exploiter aufgerufen werden konnte. Oder teilweise dann Lastprobleme hatte, weil ganz viele Leute gucken wollten am Dienstag. Am Donnerstag hat Google dann die Einspruchsfrist verdoppelt. Auf 8 Wochen Bürgern, die sich gegen eine Veröffentlichung ihrer Häuser oder Wohnungen bei Streetview entscheiden, soll damit ausreichend Zeit für ihren Widerspruch gegeben werden. Mit der Verlängerung erfüllt Google eine Forderung von der Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Sie hatte die ursprünglich vorgesehenen 4 Wochen als zu kurz kritisiert. Was dann ja auch die berechtigte Frage aufbrachte, wie lange konnte man doch gleich gegen die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung sich wenden oder gegen die Übertragung aller Kontotransaktionsdaten an die USA? Oh, gar nicht. Ja Mensch, das ist aber... Ach so, das ist vom Staat ja dann. Na, die Leute, die da jetzt so rumbrüllen, dass es doch nicht gehen kann, dass ein US-Unternehmen und so weiter, wenn die ihre Fresse aufmachen, sind sie einfach nicht glaubwürdig, weil das genau dieselben Vollidioten sind, die vorher einer Vollüberwachung der Bürger zugestimmt haben, die teilweise dafür verantwortlich waren. Die einzige Person, bei der ich das noch einigermaßen verstehen kann, ist der Ströbele aus Berlin. Weil der hat tatsächlich ja glaubwürdig rübergebracht, dass er gegen Überwachung ist. Alle anderen, denen nehme ich das nicht ab. Schlicht und ergreifend. So, ein paar Mafia-Meldungen. Eine Vorabklage hatte Fefe am Samstag gemeldet. In der Wirtschaft geht es um Effizienz. Da werden Prozesse optimiert und beschleunigt. Und so ist es nur natürlich, dass Konzertveranstalter in den USA jetzt schon Klage gegen Bootlegger einreichen, bevor das Konzert überhaupt stattgefunden hat. Da geht es allerdings um irgendwelche Trademark-Geschichten. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, Vorabklage? Na, die Leute sind noch nicht mal da gewesen. Da gibt es also jetzt einen von einem Veranstalter einen Rechtsstreit gegen lauter John Does. Die aber noch nicht existieren können, weil die Veranstaltung hat noch nicht stattgefunden. Raublöscher-Hintergrund. Laut dieses Kommentars bei Herrn Stadler im Blog teilt sich die GVU-Schnüffelabteilung Obsec Security, die GVU kürzlich die Schuld für die Videosperrungen abgewälzt hat, eine Faxnummer mit einem Souvenirladen in Unterhaching. Und der Bundeszentrale für politische Bildung hat die GVU Folgendes erklärt. Wir arbeiten nur mit Festangestellten, wovon der Großteil in der integrierten Rechts- und Ermittlungsabteilung sitzt. Ach. Ja, die offizielle Verlautbarung, es hätte ja einen Fehler beim Überprüfungsmodul gegeben. Da habe ich mich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal ein bisschen drüber lustig gemacht. Das Überprüfungsmodul ist ein Dreizeiler. Das ist nämlich eine Funktion, die bei jedem Aufruf immer nur True zurückliefert. Das kann man, also wenn man sich schlimm anstellt, braucht man dafür 3 Zeilen. Wenn man es noch ausführlich dokumentiert, braucht man noch ein paar mehr Zeilen. Wenn man sich irgendwie besonders dreist anstellt, dann braucht man da irgendwie richtig große Infrastruktur, aber letztlich kommt da eh immer nur True zurück. Dann ist RIM gekippt, Reuters via Fefe. Research in Motion has promised India a technical solution for decoding encrypted BlackBerry data, a senior official said on Friday. A step that could allay Indian security concerns about the smartphone and avert a shutdown. Oder anders ausgedrückt, auch in Indien sind sie umgekippt. Und das liest sich nicht so, als würde Indien da irgendwelche verschlüsselten Daten vor die Füße gekotzt kriegen. Oder anders ausgedrückt, die ach so tolle Sicherheitsinfrastruktur ist offensichtlich nicht so sicher, dass man nur verschlüsselte Daten da drinne hätte. Sag ich ja, fällt mir da spontan ein. Habe ich mir am Samstag reingekippt. Dann gab es Atommeldungen, eine Ausstiegsdrohung. Hätte Fefe fast zum Lacher des Tages am Samstag deklariert. Die Stromkonzerne sagen, wenn die Brennelemente Steuer kommt, dann machen sie die AKWs aus. klar, also so frei nach dem Motto, also wenn wir da Steuer für bezahlen wollen, sollen, dann schalten wir sie ab. Hey, das hätte doch nur jemand den Grünen sagen müssen, wenn sie den Atomausstieg haben wollen, müssen sie einfach nur eine Spezialsteuer für die AKWs schnitzen. Danach schalten die AKW-Betreiber die AKWs ganz von alleine ab. Na, das ist so irgendwie in der Kategorie, also lächerlich ist es schon nicht mehr nur. Das ist schon mehr als lächerlich. Ist natürlich bloß eine leere Drohung, aber wie absurd ist das eigentlich, wenn man die genau den Atomausstieg, auf dessen Abwendung sie Schwarzgeld an die Machtpartei spendisiert haben, jetzt als Drohung verwenden. Ja, also das fand ich auch putzig. Ja, also wenn wir da eine Steuer bezahlen, dann schalten wir die alle aus. Und dann wird die ja mal sehen. Na, bis auf, dass es Untersuchungen gab, die gesagt haben, hey, die AKWs, also so dolle dringend braucht man die gar nicht. Es gab ja jetzt irgendwie, wie war das? Unmengen an Strom, der exportiert wurde. Und das, obwohl mehrere Kraftwerke die ganze Zeit nicht liefen. Oder anders ausgedrückt, die Stromproduktion in Deutschland hat schon ganz wunderschön funktioniert. Oder hätte auch ganz wunderschön funktioniert, wenn man die AKWs runtergefahren hätte. Zumindest einige. So, und dann gibt es auch noch eine erneuerbare Bremse. Habe ich bei Telepolis gefunden, wer sich über stillstehende Windräder, selbst bei Wind wunderte, bekam jetzt einen der Gründe dafür von der Bundesregierung genannt. Als Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion bestätigte die Bundesregierung, dass erneuerbare Energieanlagen manchmal vom Netz genommen werden müssen. Ein Grund für die zwangsweise Abregelung regenerativer Strommengen seien die Verzögerungen beim Netzausbau. 24 Leitungen für die das Energieausbaugesetz einen vordringlichen Bedarf festlegt, würden erst verspätet fertiggestellt. Weswegen dann erneuerbare Kraftwerke vom Netz müssen. Oder anders ausgedrückt, wir haben hier einfach keine Leitungen, wir können die Energie nicht leiten. Na? Und wenn wir jetzt dann noch Geld nehmen und in die AKWs reinstopfen, beziehungsweise die einfach länger laufen lassen, dann hilft das auch nicht unbedingt, weil man müsste ja eigentlich bloß das Geld in die Hand nehmen, die Leitungen zu schnitzen und dann könnte man die Erneuerbaren übernehmen lassen und könnte die AKWs langsam runterfahren oder von mir aus ausschalten. Da hat man auch nicht das Problem, dass man da irgendwie noch neue Mengen Atommüll rumliegen hat. Aber hey. Am Sonntag gab es dann Stromkonzern-Chefs warnen vor schnellem Atomausstieg. Berlin, die Chefs der deutschen Stromkonzerne haben vor den Folgen eines schnellen Atomausstiegs gewarnt. In der Bild-Zeitung verlangten die Vorstände von E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW deutlich längere Laufzeiten für ihre Meiler. E.ON-Chef Tyson sagte, er und seine Kollegen würden eine satte zweistellige Zahl zusätzlicher Jahre, mindestens aber 15 Jahre fordern. Nur dann sei die Kernkraftwerk ein tragfähiger Brückenpfeiler in eine neue Energiewelt. Aber selber erstmal mit Abschaltung drohen. Na, und soll eigentlich eine Übergangstechnologie sein. Also eigentlich könnte man die einfach mal abschalten. Mal gucken, was dann passiert. Na, viel wird da nicht passieren. An guten Tagen würde überhaupt nichts passieren, weil es würde einfach alles weiterlaufen, weil die Erneuerbaren da schon lange übernommen haben, die Erneuerbaren und die nicht-nuklearen Kraftwerke, die es da gibt. Aber hey. So, am Dienstag gab es dann eine BDI-Forderung. Der BDI, die deutsche Industrie verlangt von der Bundesregierung die Abkehr vom Ausstieg aus der Atomenergie, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie, Werner Schnappauf, in der ARD. Maßstab für den Weiterbetrieb der AKWs müsse ihre Sicherheit sein. Konkrete Laufzeiten nannte er nicht. Wozu mir ja auch immer nur einfällt, immer wieder ein Lobbyist. Ist ja schön, dass er auch seine Fresse aufschnappt, aber er kann sie auch gleich wieder zuschnappen. Also schnapp ab, quasi. Dann ist ja immer noch die Debatte im Gange, so Brennelementesteuer, ja, nein. Jetzt soll sie angeblich aus dem Steuerpaket raus und separat verhandelt werden. Wobei mir ja dann irgendwie auch mal ein Kommentar über den Weg gelaufen ist, so frei nach dem Motto, wie absurd ist es eigentlich, dass jemand, der besteuert werden soll, mit der Regierung darüber verhandelt, ob er denn besteuert wird und wenn ja, wie viel. Na, also das fällt irgendwie in die Kategorie absurd. Kann ich über Lohnsteuern auch dadurch verhandeln, dass ich sage, hey, wenn Staat nochmal irgendwie mehr Lohnsteuer haben will, dann höre ich aber auf zu arbeiten. Na, also was wird das, wenn es fertig ist? Steuern gehören nicht in die Kategorie von Dingen, die man irgendwie verhandeln könnte, eigentlich. Uneigentlich haben die Firmen da genügend Geld in der Tasche, dass sie die Regierung jederzeit kaufen können. Was, unsere Regierung ist käuflich, aber nicht doch. So, dann Stopen Solaris. Oracle kehrt Open Solaris den Rücken. Oracle macht sich beliebt in der Open Source Community. Dieses Mal Abschaltung von Open Solaris. Jetzt soll es nur noch Solaris geben, was man dann im Zweifelsfall gegen Geld sich kaufen muss und nicht kostengünstig bekommt. Aber hey, also jetzt schalten sie Open Solaris ab. Habe ich am Samstag aus dem Heise-Ticker gefiltert. Dann gab es eine Space-Meldung, nämlich den EVA-Erfolg. Die Astronauten haben das Kühlsystem nämlich repariert. Beim dritten Außeneinsatz haben zwei US-Astronauten das defekte Kühlsystem der internationalen Raumstation ISS repariert. Sie tauschten heute in etwas mehr als 7 Stunden eine Ammoniakpumpe aus. War eine Meldung am Montag, Montagabend. Also ja, sie sind dann halt in den dritten Ausstieg gegangen, haben tatsächlich geschafft, was sie vorhatten. Und alles ist glücklich. Wobei immer noch nicht ganz klar ist, warum jetzt die Pumpe eigentlich ausgefallen ist. Aber das war ja auch einigermaßen logisch, dass das noch nicht klar sein würde. Weil es da ja schließlich die Meldung gab, dass am liebsten die NASA-Verantwortlichen die Pumpe auf dem Boden hätten. Da ist allerdings ja nur Transportkapazität in einer nicht genehmigten Shuttle-Mission STS-135 frühestens. Von daher, ja, mal gucken, ob da noch was genehmigt wird oder ob sie irgendwo anders einen Platz finden. Weil da oben auf der ISS abwerfen und dann einfach unten auf der Erde fangen wollen, klappt nicht. Das Ding wird unterwegs verglühen. So, Fanboy. Adobe, Chef über Apple. Apple have made their choice. We've made ours and we've moved on. Also Adobe besteht nicht mehr darauf, dass doch auf dem iPhone und dem iPad unbedingt Flash noch mit drauf soll. Denen ist auch aufgegangen, dass Apple, wenn sie einmal Nein sagen, das Nein vielleicht eventuell auch so meinen und nicht einfach mal nach 5 Minuten ihre Meinung ändern oder wieder angerannt kommen. Zu mir dann nur einfällt, ja ach. Dann gab es irgendwie eine Meldung, es wäre in der Pipeline, soll angeblich sogar noch dieses Jahr auf den Markt kommen, ein iPad mit 7 Zoll Durchmesser, Display-Durchmesser, was dann irgendwie die Frage aufwirft, was? Also quasi ein Gerät, was zwischen dem iPad und dem iPhone nochmal liegt. Warum sollte das irgendwie jemand machen wollen? Warum sollte das irgendjemand kaufen wollen? Leuchtet mir irgendwie nicht so richtig ein, aber ja, versucht's mal. Das ist jetzt irgendwie ein Medium, was allerdings auch schon das iPad angekündigt hatte, zu einem Zeitpunkt, als noch die Frage war, kommt da eventuell noch ein Netbook von Apple. Aber hey. Heute die in Telefone reinreden. Dann gibt es Flash 10.1, soll jetzt irgendwie fertig sein. Die fertige Version, die soll jetzt in Kürze erscheinen, was immer das dann nun genau heißen mag. Und ja, dann kann man die sich auf einem von den wenigen Geräten, auf denen man schon ein Androiden-Betriebssystem der Version 2.2 laufen hat, runterladen und installieren. Wenn man das denn will. Was irgendwie, es gibt keinen guten Grund, das wollen zu müssen, aber hey. So, dann ist die Schülerfilmung, die bleibt jetzt unverfolgt, weil das Strafverfahren gegen den Schuldistrikt, in dem die Schule Notebooks verteilt hatte, die dann allerdings Video überwachen konnten. Da hat jetzt der Staat oder die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Die werden da kein Strafverfahren machen. Was noch offen ist, ist jetzt die große Klage der Eltern, die im Zweifelsfall sich davon jetzt aber noch nicht beeinflussen lassen müssen. Aber ja. Gestern ist mir, das müsste sogar die letzte Meldung sein, ja, gestern ist mir dann etwas in die Finger gefallen, beziehungsweise aufgefallen, was, also einfach Anfang der Woche ist es mir schon über den Weg gelaufen, da stand es auf der Planungsliste, so frei nach dem Motto, Ziel für diese Woche am LHC 48 Bunches. Habe ich gesagt, ja, warten wir mal ab, das melde ich erst, wenn es kommt. Und gestern stand dann plötzlich auf Page One, was von wir injecten, jetzt mal 48 Bunches. Und der nächste Lauf ist dann übrigens ein Physics-Lauf und den haben sie jetzt über Nacht durchgezogen, haben in drei von 4 Experimenten, 36 Kollisionen pro Teilchenumdrehung fabriziert. Nur Alice will nur 16 Kollisionen. Warum auch immer Alice nur 16 will, leuchtet mir irgendwie nicht ein. Aber gut, die bestehen eh drauf, dass bei denen weniger stark rumst als bei allen anderen. Und führt dann zu dem spannenden Effekt, dass sie also mal wieder die Teilchenkollisionszahlen innerhalb relativ kurzer Zeit rapide nach oben geschraubt haben. Ich habe auch keine Ahnung, wo das dann mal irgendwann endet. Also ich weiß, wo es dieses und nächstes Jahr noch nicht endet, nämlich bei 7 Teraelektronenvolt je Strahl. Aber hey. Ja, haben sie gestern Abend angefangen, irgendwann in der Nacht sind sie dann in Stable Beams gelaufen und seitdem lief es dann brav. So, Plan war jetzt irgendwie 14 Uhr, wollten sie das Ganze dann in Adjust Handshake gehen und dann irgendwann dumpen und neu füllen. Weil Plan fürs Wochenende ist Physics mit 48. Wuhu. Fällt mir da spontan ein. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, wo ich beim ersten Anhören irgendwie, beziehungsweise beim Vorort-Anhören irgendwie noch gar nicht wusste, dass mir das eigentlich so gut gefallen würde. Aber jetzt, nachdem ich dann mich doch noch mal ein bisschen durchgehört habe und auch durch die verschiedenen Versionen an Aufnahmen, die mir inzwischen in meinen Verzeichnissen rumliegen, durchgehört habe, habe ich festgestellt, das ist eine der besseren Aufnahmen, die mir da gelungen ist. Nämlich von letztem Samstag aus Sierhagen. Saltatio Mortis mit dem Spielmannsschwur. Und was dann in der Aufnahme nicht mehr drinne vorkommt, aber nachdem das Gejubel vorbei war, ging die Musik vom Publikum aus nochmal weiter. Es war eigentlich gerade Ende eines Auftritts von der Band. Aber das Publikum hat einfach weitergemacht. Ja, da haben die da vorne auch irgendwie so ein bisschen verwirrt geguckt. Ja, 3 Minuten 34 habe ich da an Aufnahme. Wenn ich das Publikum noch mit dabei hätte, wäre es wahrscheinlich in der Region 5 Minuten. Habe ich aber nicht und deswegen ist es das nicht. So, und dann gibt es danach noch Buzz Out Loud 12,35, die Google Pac-Man Kosten und die Aufregung darüber in 2,33. So, und dann ist der Next Button disabled. Ich habe dann hier fertig, sagt dann erstmal Sonne. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so machen musstet, um mich hier hören zu können. Dann kann ich außerdem auch noch androhen, dass ich dann voraussichtlich nächsten Freitag mal wieder unterwegs sein könnte, wenn sich dann nicht wieder jemand kurzfristig ankündigt und mir den halben Tag klaut, wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte, was ihr dann eventuell vielleicht sogar noch auf die Ohren kriegen könntet, aber nur wenn ihr wollt. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was sonst ihr noch getan habt. Tanz in den Mai, brauche ich nicht. Der nächste Mai ist noch eine Weile hin. Und jedenfalls bis zum nächsten Mal, wann immer das denn jetzt nun genau ist. Wenn da nichts dazwischen kommt und viel Spaß mit dem Spielmannsschwur. Mit Singen nicht vergessen.
We were so excited about the Google Pac-Man game. Wasn't it just the best thing, the feel-good story of the weekend?
Didn't you just spend hours and hours at work playing?
Didn't it turn out to be a global productivity catastrophe?
Pretty much, according to, who did the research?
This
I think Google did it.
I wish Tom was here today, actually, because he loses his mind over these stories. But
he's in the chat right now.
I know, totally. He's gonna have a fit. According to a productivity firm, Rescue Time, which is just the kind of jerks that add up every freaking second of what you're doing and assign a dollar value to it, the Google Pac-Man game cost the world $120 million in lost productivity.
It was like, we are going to cost the world $120 million by making them all play Pac-Man.
And how will we do it?
Pac-Man.
They said on a typical day, most people conduct about 22 searches on a Google page, each one lasting about 11 seconds. Putting Pac-Man on the page boosted that time by an average of 36 seconds. Mm-hmm. And then they even think that that was a low figure because only a minority realized that the logo was even playable. But when they extrapolated that across the 404 million unique users who visit the main Google page day to day, that represented an increase of 4.8 million hours, equal to about 549 years.
Thank you, Google. With great power comes great responsibility. Oh,
also,
my goodness.
Bite me. If Google... Bite me, Rescue Time. You know what? Go away.
Oh,
go away. Go away, anybody who would try to put a dollar value on everybody in the world trying to have just like a little bit of fun in life, a little bit of levity,
yeah,
taking like 36 additional seconds out of the workday that they're probably going to make up in a million different ways because we're all just modern day factory workers. You can friggin' bite me with your this cost the world $120 million. You know what this gave us? An unquantifiable amount of happiness.
Yeah.
Amen.
Sorry, it's just been a while and I had to hear it. I thought that was apropos.
Oh,
so do you think
well
that,
done.
Do you think that that companies can even
also,
trust Google?
I am
now?
Seriously
can you
so
trust
hot
Google
right
to
now
just
that
do
I have
search?
To, I can't I have to leave the
That's right. Google almost got banned everywhere for its killing productivity. I would like to argue this, but I'm completely with you. I mean, we are not machines. We are not Dilberts. We need a little bit of levity in our life, and it makes us better at what we do.
Seriously. God, that is just such a jerky job. How could you even want to work there? Oh.